Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Meisterschaft des Schwachsinns.
Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Wir sind wie immer Quichotte und mein Name ist Greiner Jonas. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem kleinen Podcast mit, ab heute einigen Veränderungen.
So sieht's aus. Auch von meiner Seite hallo. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen das Ganze so ein bisschen, dynamischer gestalten. Und wir haben unsere Weltmeisterschafts-Battle-Situation aufgelöst. Wir wollen aber natürlich nicht darauf verzichten, euch jedes Mal eine gut recherchierte Kuriosität pro Nase zu einem speziellen Thema zu erklären und zu erzählen. Allerdings werden wir das Ganze flankieren mit ziemlich offenen Fragen, auch total bescheuerten Fragen mitunter. Wir werden das flankieren mit Beobachtungen, die wir vielleicht gemacht haben, auch zu dem entsprechenden Thema. Und dann werden wir mal gucken, wie das Ganze sich am Ende gestaltet. Ich hoffe, wir hoffen, ihr habt da Bock drauf. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Gewand, die wir gemacht haben zum Thema Politik.
Ja, vielleicht von meiner Seite auch noch ein, zwei Ergänzungen zu diesem neuen Modus. Wir haben uns also so ein bisschen überlegt, wir wollen das Ganze ein bisschen aktueller und auch ein bisschen freier gestalten, weil natürlich, das muss man auch sagen, an dem alten Konzept immer sehr viel Recherchearbeit dran hing. Und ich denke, es ist bei dir ja offensichtlich, dass das zeitlich nicht hinhaut, weil du ja auch zurzeit wieder bundesweit teilweise 10 Stunden am Tag in verschiedenen Bäckereien rumsitzt und darauf wartest, dass irgendwas Lustiges passiert.
Ja, das ist wirklich wahr. Und ich habe auch aufgrund unserer Recherche wirklich teilweise 2-3 Monate lang meine Kinder gar nicht gesehen. So geht's nicht weiter.
Das ist tatsächlich, weil Quichotte, muss man auch sagen, der hat auch alles immer selber ausprobiert. Bei mir war es ChatGPT und Wikipedia. Ich habe mir das dann einfach zusammenfassen lassen. Quichotte ist hingefahren an die Orte des Geschehens, ist in verschiedene kriminelle Organisationen eingetaucht, hat Bestechungen unterstützt, weltweit Militärjuntas mit aufgebaut.
Ja, wirklich.
Das ist vielleicht dann auch nochmal Gegenstand eines eigenen Podcasts. Aber da wird dann die Zeit sich mit Zeitverbrechen, glaube ich, dran machen.
Ja, die müssen das regeln. Ich bin also in Fachkreisen tatsächlich auch als der Jenke des kleinen Mannes bekannt. Habe da relativ viele Sachen wirklich gemacht, auch Ausgrabungen und so weiter. Also deswegen, das geht nicht mehr.
Genau, wie Wallraff, nur nicht undercover.
Genau.
nur gleich erkannt.
The real Günther Wallraff.
Genau, also das eben noch als Ergänzung. Und wir hoffen, euch gefällt dieses neue, etwas lockerere, aktuellere Format, was wir uns da ausgedacht haben. Und wollen natürlich aber unseren treuen Zuhörern auch nicht die Kuriositäten der Welt und der Geschichte ersparen und haben deswegen auch diesen Part natürlich ein Stück weit drin gelassen. Heute das Rahmenthema, also Politik. Und das ist eins, was ja immer sehr viel hergibt, gerade auch im Moment. Man kommt da, glaube ich, auch gar nicht hinterher. Es ist auch schwierig, das Ganze in Satire noch zu fassen teilweise und das zu überspitzen, weil tagtäglich neue Sachen kommen, die man eigentlich gar nicht mehr überspitzen kann, weil man sich gestern noch dachte, das ist unmöglich. Also ja, Satire in Zeiten der politischen Unruhen.
Apropos,
nicht so easy, ne?
Ja, apropos überspitzen. Ich habe, das ist neulich noch im Radio gekommen, ich habe gehört, das ist ja allseits bekannt, dass Elon Musk mit SpaceX relativ viel im All rummacht. Und ich habe gehört, dass er neben dem Mond natürlich auch den Mars bevölkern will irgendwann.
Ja.
Und das ist, also bisher war klar, ja, der Mond wird auf jeden Fall Anlaufstelle werden, irgendwie als Zwischenlager oder whatever. Aber er will auch an den Mars ran. Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, inwieweit würdest du glauben, entweder, also erstmal wann und dann ob überhaupt der Mars so bevölkert werden kann?
Würde ich mir jetzt, also ich weiß es nicht. Wenn ich mir überlege, dass ich sehr oft mit der falschen Kleiderwahl aus dem Haus gehe, also dann ist so, wo man selbstreflektierend sagen müsste, ich glaube nicht, dass ich weiß, ob und wie ich mich auf dem Mars verhalten könnte. Weil, also Ich habe jetzt heute wieder gemerkt auf dem Weg hierher, es ist ja doch ein klimatischer Unterschied zwischen dem Thüringer Wald, der doch ja, tendenziell mal 10 Grad kälter ist als das außenrum. Und dann gehst du aus dem Haus mit so einer Jacke und denkst dir, ja, man hätte auch einfach mal googeln können, wie das Wetter dort wird, wo man gerade hinfährt.
Ja, ja.
Und das ist ja hier bei dir an der Côte d'Azur dann doch nochmal eine andere Nummer.
Und das ist eine ganz andere Geschichte.
Habe ich nicht dran gedacht. Nee, also angesichts dessen würde ich sagen, ich wäre nicht in der Lage, das jetzt wissenschaftlich fundiert einzuschätzen, ob das auf dem Mars möglich ist oder angenehm oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Also ich glaube,
aber es gibt ja Leute, die denken da visionär voraus. Ich weiß nicht, bei wem es war, aber bei irgendjemandem mal gelesen, wo so random einfach gesagt wurde, ja, er plant 120 zu werden.
Mhm.
Wo man sich als normaler Mensch auch denkt, also wusste nicht, dass man das planen kann.
How,
so richtig.
Diggi, how.
Aber, also,
aber das ist
schon interessant.
Das ist witzig an dem Zusammenhang. Ich habe mal mit so einem Kryoniker so eine Show gehabt. Also der war da irgendwie als Gast auch eingeladen. So Kryoniker sind ja Leute, die sich vor ihrem Tod auch noch in einem relativ gesunden Zustand einfrieren lassen wollen,
ja,
um dann also auch für richtig stabiles Geld irgendwo in so einer Kühlkammer zu liegen und dann darauf zu hoffen, dass die Leute in was weiß ich wie vielen Jahren immer noch sagen, so, nee, klar, den tauen wir auch wieder auf, die Arbeit machen wir uns, weil der zahlt ja wirklich einen Arsch voll Geld dafür. Das ist ein sechsstelliger Betrag gewesen.
Das ist krass.
Und das ist ja auch so ein Ding, dass du dann sagst, so, ja, okay, wie alt willst du werden, wann willst du wieder auf der Erde leben oder so, ne? Also, und das ist natürlich auch verbunden mit einer Hoffnung, so nach dem Motto, ja, vielleicht wird dann auch alternatives Leben irgendwo anders möglich sein. Und ich glaube, Musk hat das schon so als Ziel ausgerufen, in irgendeiner Weise den Mars beziehungsweise den Mond belebbar, bewohnbar zu machen. Ob das jetzt mit irgendwelchen speziellen Anzügen sein wird oder irgendwelchen Räumen, die dann entsprechend aufbereitet sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Was ist aber, das finde ich super interessant in diesem Zusammenhang, das hat er ja tatsächlich hinbekommen. Das fand ich total krass. Vor nicht allzu langer Zeit gab es so einen Fixwert, wie viel es kostet, 1 Kilo irgendwas von der Erde ins All zu befördern. Und das waren eine Summe, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Das waren $25,000 für 1 Kilo, ja, was auch immer, so,
ja,
also Holz, was weiß ich. Und da hat tatsächlich Musk hat es irgendwie geschafft, dass mittlerweile das kostet nur noch ein paar tausend Dollar. Und er hat das visionäre Ziel, das aber gar nicht so unfassbar weit weg liegt, von $100. Und meint, es wäre realistisch auch zu schaffen, dass es nur noch $10 kostet. Einfach, weil er natürlich Raketen entwickelt, die eben wieder landen können auf der Erde. Und insofern ist dann irgendwie auch so eine Überlegung, dass man da so eine Art, was weiß ich was, Transitverkehr hat zwischen Mond und Erde. Ja, es ist so super spacig, aber ja, so unfassbar unrealistisch ist es gar nicht.
Auch krass. Ich habe gehört, die Post hat sich das Ziel gesetzt, das umgekehrt hinzukriegen für Sendungen innerhalb von Deutschland,
genau,
dass man in Hinkunft auf 25.000 pro Kilo kommt.
Ja, ich merke es auch.
Habe ich so das Gefühl, die letzten Jahre. Ja, klar, natürlich. Es braucht Visionäre. Das war ja schon immer so. Allerdings, naja, man wünscht sich im Moment auch eher, dass er sich nicht so sehr um intelligentes Leben auf dem Mars kümmert, sondern vielleicht erstmal guckt, dass wieder intelligentes Leben ins Weiße Haus kommt. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht.
Ja, wobei da jetzt Beef auch ist, ne? Die sind ja da nicht mehr
da
so.
Da ist Beef aber ja schon wieder nicht mehr. Er hat ja seine Beiträge schon wieder gelöscht,
weil
Trump ja gesagt hat, es gibt ja viele Subventionen, die könnten wir ja eventuell streichen. Und dann war er plötzlich offensichtlich wieder ganz zahm. Und er hatte ein blaues Auge bei seiner Verabschiedung. Das war auch ein bisschen gruselig.
Ja, weiß man auch nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist einfach auch eine Katze ist ihm ins Gesicht gesprungen.
Das ist wirklich heftig. Aber dieser Trump und Musk-Beef, ich bin da extrem dafür, dass wir das in der deutschen TV-Spieleshow irgendwie ausmachen.
Ja, definitiv. Es ist ja auch ein schönes Hin und Her. Also ich glaube, es war ja auch zwischenzeitlich davon die Rede, dass, also Trump hat ja immer hat ja am Anfang da diesen Hitler-Gruß gemacht. Trump hat das immer so ein bisschen runtergespielt und jetzt, das war zeitweise dann schon, der hat schon einen Hitler-Gruß gemacht und jetzt, das war doch kein, also, ja, es ist schon
aber,
verrückt.
Also, total krass, aber jetzt, also, angenommen, du könntest dir das raussuchen, wärst du da lieber wenn jetzt dieser richtige Beef halt so abgeht, so, der kann ja sehr viel passieren, ne, weil du hast den reichsten Mann der Welt und du hast den mächtigsten Mann der Welt. Welche Seite würdest du nehmen? Also, wenn du die Wahl hättest, choose your fighter, würdest du dann mit Trump spielen oder mit Musk?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde,
Geld oder Macht im Endeffekt, ne?
Also, ich würde, glaube ich, auf Macht setzen. Also einfach, ich meine, gut, jetzt ist da die Personalie Trump, bei der man einfach auch nicht genau weiß, was der da als nächstes macht und so. Also, aber ich glaube, da wird am Ende vielleicht Macht doch dann Geld schlagen, weil es ja dann, also je nachdem, wie eng es und wie ernst es wird, auch dazu führen kann, dass da irgendwelche Gesetze erlassen werden, die dann dein Vermögen einfrieren und auf einmal bist du gar nicht mehr so wahnsinnig wohlhabend. Keine Ahnung, schmieren aufgrund irgendwelcher politischer Dinge, die du da als mächtiger Mann veranlasst, was ja auch schon passiert ist, die Kurse so dermaßen ab, dass du auf einmal wirklich am Arsch bist mit deinem mit deinen Firmen und so weiter. Also ich denke, da wird auf jeden Fall Macht, wäre jetzt so mein, also wenn das jetzt so ein Hühnerkampf wäre, so ein Hahnenkampf wäre, würde ich glaube ich auf die Macht setzen, aber ja, es ist natürlich alles eklig. Also.
Aber ich glaube, es ist, glaube ich, auch interessant in der Elon Musk-Position, weil der hätte ja jetzt die Möglichkeit, sich wieder so ein bisschen im öffentlichen Ansehen zu rehabilitieren, indem er jetzt sagt, hey, ich nehme jetzt die Hälfte meines Vermögens und investiere die jetzt rein da rein, diesen Trump-Wahnsinn zu beenden. Also quasi in die Demokraten, das ist natürlich ein bisschen opportunistisch, aber da wirklich so in so Kampagnen und, weißt du, so alle Plakatflächen anmieten und jetzt hau ich da so Gegenwerbung raus oder so.
Ja, ich meine, wenn man Trump glauben darf, dann er hat ja vorher gesagt, ihr müsst nur noch einmal wählen. Also ich schätze, der hat ja schon versucht, jetzt die Justiz weitestgehend zu demontieren. Also wenn man jetzt so richtig negative und pessimistische Schreckensszenarien aufmacht, könnte das auch bedeuten, da wird gar nicht mehr gewählt. Also das ist natürlich jetzt eine total düstere Vision, aber...
Man weiß es nicht, aber sagen ja einige schon, dass es an Russland in den 90ern erinnert.
Ja, so, ja, genau. Ja,
von den ganzen Mechanismen. Das ist natürlich keine allzu rosige Aussicht.
Nee, absolut nicht. Übrigens ist mir gerade eingefallen, ich habe eine sehr, sehr interessante Frage an dich, die eben so mit diesem, so ein bisschen in diese, das hat jetzt nichts mehr mit Trump und Musk zu tun, aber es geht so ein bisschen um die Überbrückung von Entfernungen. Das ist ja für uns auch so ein Mars und Mond ist das Stichwort. So, Digi.
Okay, ich dachte jetzt, wo kommt die Überleitung her?
Nein, kommt nicht von ungefähr. Weil, ja, darum geht es ja letztendlich auch so gerade bei, ist der Mars irgendwann bewohnbar? Ich meine, eine Reise zum Mars bemannt würde wahrscheinlich 1,5 Jahre dauern oder so. Also es ist halt irgendwie echt so ein richtig fettes...
Das musst du dann schon echt wollen.
Das musst du wollen. Nee, aber was ich mich gefragt habe, ist, also auch ganz praktisch auf unseren Beruf hingedacht.
Überleg mal, 1,5 Jahre, weißt du, und dann keine Nürnberger Rostbratwürste
so
frisch am frisches
ja,
Buffet.
Ja, wobei, du kriegst die halt dann irgendwie so in so einer eingeschweißten Form, also so in weich.
Ja,
weißt du nicht,
ob das dort anbieten?
Ja doch, mit Sicherheit. Das wird irgendwann passieren. Aber egal, meine Frage ist folgende. Du bekommst die Fähigkeit, unheimlich schnell zu rennen. Also wirklich so richtig schnell. Also wir reden jetzt nicht hier von, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stundenkilometer, wir reden von 250 oder so.
Ja.
Also du bist richtig schnell. Oder meinetwegen auf 300, keine Ahnung, 400, irgendwie sowas. Aber dafür musst du immer ein Tempolimit von 100 km/h einhalten. Also egal mit welchem Fortbewegungsmittel. Würdest du das machen oder nicht?
Ja, was, also wenn ich 250 rennen kann und darf das nie, dann brauche ich ja nicht 250 rennen können.
Ja, gut, aber du kannst ja immerhin 100 km/h rennen.
Dann hättest du einfach sagen können, du kannst 100 km/h rennen.
Naja, du kannst dich ja auch straffer machen. Also du kannst ja auch einfach schneller rennen. Also du, ne, das ist halt verboten. Du hast ein Tempolimit von 100 km/h, ja. Das müsstest du einhalten, eigentlich. Aber du kannst natürlich auch brechen. Damit läufst natürlich Gefahr, dass du geblitzt wirst. Wie die dich dann zurückverfolgen sollen, es müsste dann irgendwie mit,
ich glaub,
weiß das ich nicht.
Mega unpraktisch ist, mit 100 km/h durch die Gegend zu rennen, weil, also, ich habe ja sowieso, mit 2,7 m hast du ja sowieso schon das Problem, dass dich jeder Bus fast umhaut mit dem Spiegel.
Du bist nicht so super windschnittig, das stimmt.
Richtig.
Aber jetzt, also wie gesagt, alle Voraussetzungen wären gegeben, dass das für dich okay wäre. Also dass du das gut könntest. Du würdest jetzt auch keine kaputten Füße haben, wenn du irgendwo ankommst. Das wäre ja auch so ein Thema. Also du könntest das locker schaffen. Würdest du das machen? Also wäre das für dich ein Ding, wenn du so... Und es gibt aber ein Tempolimit von 100 km/h.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, du musst dich entscheiden.
Ich muss mich entscheiden.
Ja, natürlich, darum geht es ja bei diesen Fragen.
Das ist Tempolimit, ja, 100.
Das ist nämlich das Interessante, finde ich, dass man da so lange drüber nachdenkt. Weil das ist ja so ein urdeutsches Phänomen, dieses, oh, naja, kein Tempolimit.
Nee, ja, das stimmt. Das bereitet mir auch Bauchschmerzen jetzt. Also,
ja. Also ich würde es machen, auf jeden Fall sofort.
Ja, 100 km/h rennen ist schon, ja.
Naja, wie gesagt, du kannst...
Aber mit allem, guck mal, mit Flugzeug ist dann scheiße, dann ja, wird es nichts mehr.
Genau, Flugzeug ist am Arsch. Du müsstest halt, wie gesagt, du kannst das brechen, kannst dich dann irgendwie Strafe machen. Da gibt es dann wahrscheinlich Blitzer, die dich auch irgendwie...
Nee, aber dann bin ich raus, weil Flugzeug ist cool, das braucht's.
Also du wärst raus.
Also das braucht's. Aber das ist Flugzeug, also ist schon schön, wenn der so Vollgas gibt dort auf der Stadtbahn.
Ja.
Okay. Das müsste man dann ja...
Nee, das wäre schon raus.
Weglassen,
das
ja.
geht nicht.
Nee,
würd's nicht machen.
Muss ich dein Angebot leider ablehnen.
Okay, interessant. Ja, ich würde es auf jeden Fall machen.
Also, trotzdem danke für die Beratung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich finde das für dich war es, also ich habe mir auch vorgestellt, wie du wie so ein Windhund mit so einer leicht gebeugter Form. Okay.
Ja, klar, natürlich. Das ist gut möglich. Ich habe einen anderen Zusammenhang mit Trump, den ich gern herstellen würde. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, jetzt am Wochenende, ich war in Prag mit meinem besten Freund unterwegs und wir haben ja nebenbei oder zwangsläufig, weil man muss ja da die Grenze überqueren, gesehen, dass die Grenzkontrollen wahrscheinlich in den USA doch noch ein bisschen härter und rigoroser ablaufen als in Deutschland. Ne? Es ist ja groß angekündigt worden, das jetzt richtig mit harter Hand. Aber, also entweder gehöre ich jetzt, Merz hat ja angekündigt, dass es nur komische Figuren betrifft in irgendeiner Rede. Hat er gesagt, da gibt es dann härtere Kontrollen. Das sind nicht sie. Sie fahren da einfach durch. Das sind irgendwelche komischen Figuren, die da an. Und dann, also entweder war es ein Kompliment vom Zoll oder vom Grenzschutz, von der Bundespolizei, dass ich jetzt keine komische Figur bin. Aber man ist doch einfach über die Grenze. Also hat auch keiner groß reingeguckt und so. Und das fand ich schon merkwürdig. Also meine drei eingeschleusten Mitfahrer fanden es auch sehr merkwürdig, dass da wirklich gar nichts passiert ist. Aber. Schon, ja, weiß ich nicht. Da wird mal ein LKW rausgezogen, aber ansonsten
ja, ist doch eigentlich
sieht
geil.
Das jetzt nicht so aus wie harte Hand.
Ja, ja, nee, das stimmt schon.
Wie es dann in den Medien groß erzählt wird. Weiß ich nicht, ich meine, es ist eh nicht, du kannst eh nicht jedes Auto kontrollieren, ne? Aber die tun ja so, als ob sie gerade wirklich jeden durchsuchen und überall unter die Autos gucken. Hat sich jetzt nicht so angefühlt.
Ja. Ja, ich glaube auch, das wäre halt, also das wird ja auch logistisch unfassbar viel zusammenbrechen lassen, wenn man das so richtig hardcore macht. Also das ist einfach nicht das. Ich glaube, das wird eine Zeit lang wird es mal so gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen das mal wirklich so durchzuziehen, aber da bist du ja, kommst ja.
Es ist schon spürbar, dass es ein anderes Level ist als davor,
ja.
Wo du einfach auch niemanden gesehen hast.
Ja, das hört man ja auch
so. Wo diese Grenzübergänge alle so aussahen wie in Berlin, der alte zwischen Ost und West, der halt noch dort steht, aber wo halt natürlich nichts mehr ist. Also es ist schon, dass man merkt, da geht was, ne? Und die werden ja auch ihr Schema haben, wen sie da rausziehen und wen nicht. Aber da ist natürlich auch die Erklärung, irgendwelche komischen Figuren.
Ja, das ist aber schon eine geile Formulierung.
Ja, interessant gesagt, das sind nicht sie.
Das sagen wir übrigens nicht allen.
Ja.
Beim nächsten bist du das gewesen.
Das sagt er überall. Ich meine die komischen Figuren, bei denen ich gestern war. Nicht
genau,
sie.
Ja. Nicht sie. Telefonstreich. So, liebe Leute, ich glaube, es ist Zeit für den Blog der kuriosen Stories. Wir haben wieder was vorbereitet für euch. Und zwar, jeder von uns hat sich zum Thema Politik eine Kuriosität, etwas Verrücktes, etwas der Weltmeisterschaft des Schwachsinns Würdiges herausgesucht. Wer soll anfangen diesmal? Wer will, wer soll?
Ja, wir haben zwar nicht ausgewertet, wie dann tatsächlich diese die Wertung an sich ablief. Im alten Konzept, ne? Das hätten wir vielleicht auch noch machen müssen, dass wir sagen, wer hat denn jetzt gewonnen?
Naja, ich.
Also so wie ich das sehe, das ist auch mit dem Sportgericht, Rücksprache gehalten. Du hattest ja die Idee für das neue Konzept. Mhm. Und da hat das Sportgericht gesagt, das ist de facto eine Aufgabe des Gegners. Und sie, also quasi 3-0 für mich gewertet, weil du quasi das Spielfeld verlassen hast.
Okay, alles klar.
So hat jetzt der DFB nach Zahlung einer kleinen symbolischen Summe in sechsstelliger Höhe zu meinen Gunsten entschieden.
Aber
ist
da
für
merkt
mich okay.
Man, da merkt deswegen, man aber schon, da merkt man schon, dass es einfach wieder so ein totaler Fake sein kann, weil wenn es mit Spielaufgabe ist, ist es immer 2-0 gewertet.
Nein, 3-0.
Nee, 2-0.
Nein.
Immer 2-0.
3-0, 100%.
VfL Bochum hat 2-0 gewonnen nach dieser komischen Feuerwurf-Geschichte, Feuerzeugwurf. 2-0, glaub's mir. Ich habe selber Fußball gespielt, jahrelang. Es war immer 2-0.
Ich habe selber immer wieder Spielabbrüche erwähnt.
Ich habe immer bestochen ohne Ende.
Ich habe meine Mannschaft in einer Saison 5-mal in den Spielabbruch geprügelt.
Ja. Also entweder 2-0 oder es gibt halt noch eine Sonderding, wo es 3-0 ist. Aber normalerweise ist es 2-0. Ist auch scheißegal.
Ich spiele ja auch keinen Fußball. In unserem Fall ist es 3-0 gewertet worden. Ist jetzt auch. Ich wollte einfach damit nur sagen, als Trost dürftest du jetzt anfangen.
Okay, alles klar. Mache ich. Sehr gerne. Meine kuriose Geschichte. Ist einfach aufgrund der Aktualität, habe ich das Thema gewählt. Also es gibt ja so ein wirklich Füllhorn an politischen Absonderlichkeiten, die man sich hätte auswählen können. Aber ich habe mir ein Thema ausgesucht und zwar geht es wieder mal um Cum-Ex. Es ist ein Thema, das haben wir hier im Podcast schon besprochen. Es ist auch ein Thema, was mir irgendwie sehr am Herzen liegt, habe da relativ viel zu gelesen und so weiter. Und ihr wisst ja, dass es sich um einen Steuerskandal handelt. Das ist mittlerweile, glaube ich, jedem klar. Und bei diesem Steuerskandal ist der deutsche Staat um wirklich Milliarden gebracht worden. Ist, glaube ich, die Rede von 30 Milliarden. Kurz gesagt, die Banken haben das muss ich kurz erklären, wenn man sich über dieses Cum-Ex-Ding redet, dann redet man darüber, dass die Banken zwei Steuerbescheinigungen für eine Aktie ausgestellt haben und beide wurden dann bei den Finanzbehörden eingereicht, um sich die entsprechenden Steuern in Anführungszeichen zurückzuholen, weil es wurde ja nur einmal Steuern bezahlt. Also das heißt, darum geht es eigentlich. Und das heißt, man hat wirklich das ist natürlich illegal, ein Verbrechen begangen. Und diese eine Erstattung war allerdings natürlich legal und es wurde immer so verkauft, als wäre das irgendwie eine Lücke im Gesetz und könnte machen und so bla bla bla. Das war natürlich nicht der Fall und es gab Prozesse, die dann eben auch mit natürlich Gefängnisstrafen ausgegangen sind. Ich glaube, der prominenteste Fall ist dieser Hanno Berger, der das im richtig großen Stil auch offensiv betrieben hat, dieses Geschäft. Und es gab wirklich in vielen Banken auch eine komplette Abteilung, die dann irgendwie wirklich Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben. Und jetzt ist ja auch irgendwie in diesem Podcast schon mal erwähnt worden, dass Olaf Scholz in diesem Zusammenhang eine relativ ja irgendwie unglückliche Rolle hat, weil er wird sich jetzt nicht selber aktiv im Cum-Ex-Skandal irgendwie an Verbrechen schuldig gemacht haben, aber er hat ja relativ schnell und oft und viel vergessen in Bezug auf Treffen mit dem Warburg-Bankchef Olearius. Das ist also eine Hamburger Bank, die sich da auch in diesem Skandal irgendwie auch mit bereichert hat. Es geht wohl um 20 Millionen, glaube ich. Und Scholz hat sich mehrere Male mit diesem Chef getroffen, nachdem klar wurde, dass die Warburg-Bank da irgendwie involviert ist und es um Rückzahlungen ging. Und komischerweise musste danach die Warburg-Bank das Geld erstmal nicht zurückzahlen, erst nachher, als dann irgendwie gegen die prozessiert wurde. Und das ist halt so eine unglückliche Geschichte. Vor allem hat man sich gefragt, als Kanzler, du sagst, du hättest da irgendwie was vergessen, was offensichtlich nicht der Fall ist, sondern das ist einfach irgendwie unter den Tisch gekehrt worden. Und das fand ich schon sehr, sehr seltsam. So, jetzt haben wir aber einen neuen Kanzler. Und wir wissen alle, das ist der Fritze. Oder wie er in einschlägigen Kreisen, aus welchen Gründen auch immer genannt wird, Fotzenfritz. Das finde ich tatsächlich, ist etwas despektierlich natürlich. Aber
nur etwas.
Nur ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Gut, es gibt sogar T-Shirts
nicht nur das, ja andere, also alles mögliche. Also dieses, Tausend. Scholz hat die Vorlage geliefert mit Fritze Merz, so.
Ja, genau.
Was ja auch so, wo man sich denkt, Ahnung.
Also von so einem Amtskollegen.
Also seine hanseatische Arroganz quasi so ein bisschen. Und dann gab es ja diesen Zwischenruf im Bundestag hier vom AfD-Brandner mit Pinocchio-Fritze und so.
Ja, genau.
Also das.
Ja, gut, das ist halt, da wollen wir natürlich nicht, das wollen wir überhaupt nicht aufgreifen, aber also Fritz finde ich schon ganz lustig. Egal.
Da finde ich jetzt Pinocchio-Fritze nicht so schlimm wie Fotzenfritz.
Ja, Fotzenfritz ist übel, aber also Fritz an sich, finde ich, er heißt ja nicht Fritz, er heißt Friedrich. Also deswegen, aber
Fritz generell zusammen, ist halt so despektierlich. So.
Das ist ein bisschen despektierlich, aber ich finde das.
Scholz gut ins Rollen gebracht, da ist natürlich aber auch ein bisschen, das hat dann natürlich auch ein Geschmäckle, wenn man dann merkt, die AfD nimmt das so ganz gerne auf und verwendet das jetzt dann auch.
Naja.
Dann ist doch die Frage, aber das ist ja die Frage, auf welchem politischen Niveau bewegt man sich da, wenn man solche.
Also ich sag mal so, wenn du jetzt, da sind auch mit Sicherheit schon sehr viel schlimmere Sachen gefallen, finde ich. Und also den Friedrich als despektierlich als Fritz zu bezeichnen, ist nicht total die feine Englische. Ich finde es jetzt nicht so überschlimm. Egal, worum es geht.
Ja, nicht.
Es ist worum nicht. Es geht. Halt jetzt mal den Sabbel. Worum es geht ist. Wir haben ja aufgeatmet. Wir haben ja gedacht, okay, ach, das Thema Cum-Ex ist endlich vorbei. Im Bezug auch mit unserem Bundeskanzler, der ja wirklich eine, also das ist ja eine unrühmliche Rolle in dem Zusammenhang. Und dann dachte man so, okay, immerhin, jetzt ist wenigstens unser Friedrich Kanzler und der hat nichts mehr mit Cum-Ex zu tun. So, jetzt muss ich an der Stelle aber den Optimismus ein bisschen dämpfen. Und dabei ist eine Sache klar. Ich habe mich gefragt, warum Merz im Wahlkampf nicht viel massiver auf diese mögliche Beteiligung von Scholz in der Cum-Ex-Geschichte eingegangen ist. Das hat mich gewundert, weil letztendlich, der hätte ja diese Glaubwürdigkeitsfrage total stellen können.
Absolut.
Und fragen können, ja, wieso erinnerst du dich da an nix und so? Was ist das für eine Art, deinem Volk zu erklären? Ja, ach nö, hab ich vergessen. Das ist ja totaler Bullshit. Also von daher habe ich mich sowieso gefragt, warum der das nicht viel mehr ausgeschlachtet hat. Und naja, also es ist halt so, dass ja, man die Antwort findet, wenn man sich anguckt, womit Fritze Merz sein Geld verdient. Und der ist Partner in der Anwaltskanzlei Meyer & Brown. Und das seit 2005. Und seit 2014 ist er da sogar Senior Counsel. Was bedeutet, er hat wirklich eine sehr, auch gerade seine Qualifikation betreffend, sehr hohe Stellung, auch seine Expertise. Er ist auch, gilt sowieso als Steuerexperte. Und im Umgang mit der Betrauung von Fällen wurde er da wirklich auch, wurde er da in oberstes Regal sozusagen eingeordnet.
Aber kein Namenspartner.
Namenspartner ist er nicht. Meyer Brown, Friedrich Merz, Meyer Brown Fritze wäre es ja dann. Meyer Brown Fritze. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das irgendwie egal, übersehe, was weiß ich, ist auch
Fritze
egal.
Fritze Meyer Braun.
Fritze Meyer Braun klingt
so
gut.
Wie so einer, der irgendwie mal in den 60ern DFB-Präsident war.
Ja,
und
genau.
Fritze aber zurücktreten musste, weil man dann doch mal geguckt hat, was er 20 Jahre vorher gemacht hat.
Ja, und Fritze.
Irgendwie so klingt
ja,
das, oder?
Ja, voll. Und ich glaube, also ich finde, Fritze Meyer Braun könnte auch so eine Frittenschmiede sein. So eine richtig gute, edle Frittenschmiede in New York City.
Ja, und Maya Fritze Braun ist die deutsche Schwester von Millie Bobby Brown.
Okay, es geht, ist viel zu weit. Naja, jedenfalls guckt man sich mal an, was er so macht. Und er ist ja, wie gesagt, bei Maya & Brown und jetzt wirbt diese Kanzlei tatsächlich offensiv um Kunden, die in der Vergangenheit Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben. Und das, die werden natürlich dann verteidigt. Das kann natürlich, Fritze nicht verborgen geblieben sein. Und zweitens wird er direkt oder indirekt mit diesen Fällen Geld verdient haben. So, und hier bleibt für mich die Frage offen, wie wahnsinnig moralisch ist das eigentlich? So, damit nicht genug. Seit 2010 ist Merz im Aufsichtsrat der Bank HSBC Trinkhaus, die sich laut einem Sprecher nicht bewusst an Cum-Ex-Geschäften beteiligt hat, aber immerhin mit einem zweistelligen Millionenbetrag in solche verstrickt zu sein scheint. Und der Aufsichtsrat, in dem Merz ebenfalls als Steuerexperte gilt, hat sich mehrfach damit auseinandergesetzt. Und auch da ist die Frage natürlich, ja, hätte der da nicht irgendwie sich da seine Ämter da niederlegen sollen und sich eventuell da aus der Geschichte zurückziehen sollen. Jetzt ist die Frage, was bleibt noch? Nämlich die Firma BlackRock. Und da ist er Aufsichtsratschef. Und es gibt Hinweise, dass diese Firma, dreimal dürft ihr raten, woran beteiligt ist. Genau. Aber nicht an Cum-Ex, sondern an Cum-Cum-Geschäften. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht, Cum-Cum, war das nicht das rote Eis mit dem Kaugummi im Stiel? Nein, das hieß Bum-Bum. Aber ich dachte,
Cum-Cum wäre das Zeug in den Ingwer-Shots.
Auch nicht schlecht. Ich erkläre kurz, was Cum-Cum ist im Vergleich zu Cum-Ex. Also Cum-Cum ist eine andere Form des Steuerbetrugs. Ich mache mal ein Beispiel. Wir nehmen also an, du hast eine deutsche Aktie mit Dividendenanspruch, lebst aber im Ausland oder bist Ausländer. Ist eigentlich noch klarer, wenn du Ausländer bist.
Ich habe dir das im Vertrauen erzählt mit meinen Waffenaktien.
Ja. Das werde ich sofort aus. So, du bist also Ausländer, hast also eine deutsche Aktie und jetzt ist es aber so, dass du in deinem Land auf die Dividende für diese Aktie 25% Steuern zahlen müsstest, weil es eben im Ausland ist. Ja, jetzt wird das folgendermaßen gemacht. Du verkaufst diese Aktie sozusagen vor dem Dividendenstichtag an eine deutsche Person und die kassiert sozusagen die Dividende und muss nicht die 25% Steuern kann sie sich zurückerstatten lassen und der verkauft dir dann die Aktie zurück und der Gewinn fehlende Verlust kann man ja sagen, der wird dann geteilt, so oder aufgeteilt und das ist eigentlich dieses Modell und es wird relativ stark gestritten darüber, ob das tatsächlich total illegal ist. Es gibt Formen dieser Geschäfte, die illegal sind, wo auch wirklich Rechtsbrüche stattfinden. Es kann aber mit Sicherheit gesagt werden, das hat Schäuble mal so schön, wenn man ein Zitat von Schäuble anführen will, gesagt, es ist vielleicht nicht illegal, aber illegitim ist es auf jeden Fall. Also das heißt auf jeden Fall unmoralisch und es ist kein koscheres Wirtschaften und keine koschere Geschäftsform. So, aufgrund dieser häufigen Berührungspunkte von Merz mit seinen Firmen und derlei Geschäften stellte das Portal Finanzwende 2018 in einem offenen Brief Merz entsprechende Fragen, wie der das Ganze jetzt einordnet. Und Friedrich hat tatsächlich, Merz hat auf diesen Brief bis heute noch keine Antwort gegeben.
Das ist ja nicht angekommen.
Das stimmt, genau.
Beim Spam-Ordner.
Oh, fuck, ey, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja,
oder ist ungelesen weggeworfen worden.
Ja,
das
stimmt.
Ist dann das XX-Modell.
Ja, du hast vollkommen recht. Das XX-Modell. Raus, raus. Ja, das müsste ja doppelt rausgegangen sein
eigentlich. No cum gleich X.
Übrigens, und das ist, finde ich, wirklich sehr interessant, und das ist dann auch mein letzter Punkt an dieser Stelle, ist die Anne Brohrhilker, die war damals bei der Cum-Ex-Geschichte Staatsanwältin in Köln und hat wirklich eigentlich federführend und maßgeblich dieses ganze Cum-Ex-Treiben aufgedeckt.
Die neulich aufgehört hat, die
genau,
das verfolgt hat.
Exakt, ja. Genau. Und die hat wirklich, also das müssen containerweise Dokumente gewesen sein, die da durchgeforstet wurden. Und die hat sich da wirklich, also um den deutschen Staat unfassbar verdient gemacht eigentlich. Also wirklich, der müsste man einen Orden verleihen, der Frau ist eine Top-Frau. Und die ist aus Frust ausgeschieden aus dem Staatsdienst und hat jetzt arbeitet mit in dem Portal Finanzwende und versucht jetzt auf die Tour eben Leute noch vors Gericht zu kriegen, wie auch immer, die da in diesen Geschäften mitgewirkt haben. Und ich meine, das ist auch in Scholz' Fall ist es total unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Geschäfte offensiv von derartigen Leuten gemacht werden. Das ist vollkommen klar, darum geht es auch nicht. Ich finde, es geht vielmehr darum, du bist irgendwie der zweitmächtigste Mann im Staat, so nach dem Bundespräsidenten, ich glaube, auf dem Papier ist es so. Und du hast, oder für viele ist es der oberste Mann im Staat. Also ich finde es einfach fraglich, wenn du aus solchen Firmen dann nicht aussteigst oder zumindest dich davon distanzierst und sagst, okay, ey, ich wusste wirklich nichts davon. Das kann ja sein, dass du irgendwo in der Firma mitwirkst, aber ich meine, wenn du in der Anwaltskanzlei Partner bist und Senior Counsel, dann weißt du, was die machen. Und das
hat ein Geschmäckler auf jeden Fall.
Ja, also mehr als das. Hat drei Geschmäckler. Ja. Und deswegen, das finde ich ganz interessant und sollte man bei Merz einfach vielleicht mal so, der hat einfach ein geschätztes Vermögen von, ich glaube, 16 Millionen oder so. Die Kohle ist unter Umständen auch auf diese Geschichten zurückzuführen.
Siehst du mal ein bisschen positiv und erkenn doch mal an, dass es auch mal ein Zeichen von politischer Größe ist, wenn man sagt, wir schmeißen nicht alles um, was die Vorgängerregierung gemacht hat.
So. Das ist auch eine Kontinuität.
Kontinuität.
Das Stichwort ist Kontinuität.
Da gehört viel dazu. Nicht zu sagen, wir machen das ganz anders, weil wir sind ganz anders, sondern einfach auch mal Sachen weiterführen, die schon gut funktioniert haben in der Vorgängerregierung.
Und da muss man jetzt auch mal Merz ein Kompliment machen. Ich meine, der hat doch eine super Figur gemacht, als er mit Trump zusammensaß. Der hat dem da die Hand gegeben, der Trump, und hat nicht wie bei allen anderen. Putin zum Beispiel hat der Trump richtig an sich rangezogen.
Merz hat ja direkt zurückgezogen.
Und der hat direkt zurückgezogen. Jetzt muss man natürlich an der Stelle auch bedenken, Putin ist 4 Meter kleiner als Merz.
Das stimmt.
Und bei verschiedenen anderen, bei Selenskyj war es genauso. Und Selenskyj ist auch 4 Meter kleiner als Merz.
Vielleicht war es bei Merz auch, der ist ja auch Pilot.
So.
Ne? Der fliegt ja auch in seiner Freizeit.
Genau.
Vielleicht war das auch der Reflex, dass er wegen dem dummen Gelaber von Trump direkt dachte, oh nee, komm. Nach unten.
Da muss man direkt nach unten, genau. Wir müssen runtergehen.
Ich versenke mich.
Absolut. So.
Nee, keine Ahnung. Aber muss ich auch sagen, ich fand, wenn man das jetzt vergleicht, ne, Scholz und Merz in den USA. Bei Scholz gab es diese ewigen Diskussionen, wie er sich im Flieger dort präsentiert hat, weil er auch wirklich nicht aussah wie Bundeskanzler, sondern irgendwie so ein bisschen wie, ich fahre jetzt gleich eine Seniorenbesuchergruppe auf die Gartenausstellung. Ja. Und Merz, also wirklich, finde ich, strahlt da schon. Also er hat keinen schlechten Auftritt gemacht bei Trump,
nein,
muss ich sagen. Natürlich auch ein bisschen daran hängt, und das ist ja auch ein bisschen Lotterie gefühlt bei Trump, dass er ihn auch anders behandelt hat als Scholz. Ne? Also
ja.
bei Scholz war das eher so, ne, also auf Distanz, der durfte nicht im Gästehaus schlafen und so. Also er hat da Merz schon ein bisschen anders behandelt und ein bisschen wohlwollender offensichtlich. Trotzdem finde ich, der hat eine bessere Figur gemacht. Und ich finde auch, Merz im Gegensatz zu Scholz, bei Scholz hatte ich das Gefühl, in den Kandidatenrunden vor der Wahl, wo eigentlich dann gegessen war, wie das also wo klar war, Scholz wird nicht nochmal Bundeskanzler werden. So. Ab dem Moment fand ich, hat er an Sympathie dazu gewonnen. Davor fand ich immer, dass er einen arroganten Eindruck gemacht hat und fand den immer, weiß nicht. Aber in den Kandidatenrunden waren plötzlich auch so und in manchen Reels oder Videos, die er dann gemacht hat, waren dann plötzlich irgendwie sympathischer als davor während seiner Amtszeit halt oder der vorherigen Amtszeit. Und bei Merz, finde ich, ist es genau umgekehrt. Da hatte man davor gedacht, komisch und so. Und ich finde, der macht jetzt, seit er Bundeskanzler ist, einen sympathischeren Eindruck als davor.
Ja, gut.
Der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der macht jetzt so eine Reel-Reihe auf seinem Insta-Kanal, wo er Fragen beantwortet. Und das fand ich richtig cool. Da hat er die Frage vorgelesen, hat er gesagt, dass irgendjemand gefragt hat, können Sie bitte mal Ihre Frisur erklären?
Ja, ja, habe ich auch.
Und er sagt, Merz, Gegenfrage, ist das eine Frisur?
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Und das ist schon irgendwie...
Ja, aber ey, also...
Ich finde ich sympathischer als vor der Wahl jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es der sympathischste Typ ist, den ich je irgendwo gesehen habe, aber ich finde, er hat an Sympathiepunkten schon, oder an Ausstrahlung, finde ich,
gibt
es sich jetzt besser und als vor der Wahl, finde ich.
Ja, natürlich, es ging auch gar nicht anders. Aber ich, also ganz ehrlich, ich finde es echt problematisch, wenn wir jetzt irgendwie dahin kommen, dass wir das Staatsoberhaupt unseres Landes, was ja ganz klar jetzt aus der Wirtschaft kommt, so der Typ ist einfach...
Staatsoberhaupt ist Frank-Walter Steinmeier.
Ja, deswegen sage ich ja eben, jetzt hör doch mal auf dieser Erbsenzählerei.
Intervention,
der zweitmächtigste Mann im Staat.
Akzeptieren Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Greiner?
Wenn du Bundeskanzler bist und du bist, oder es scheint ja mittlerweile auch im Umgang mit Übersee, wenn du irgendwie so mit Trump umgehst, das spielt ja eine mega Rolle, dass der selber Unternehmer ist, der hat sich irgendwie seine Meriten verdient in der Wirtschaft. Sowas kommt bei Trump auch gut an. Das ist einfach das, was... Und wenn das jetzt ein Kriterium wird, das ist richtig, richtig beschissen. Und das finde ich halt höchst verurteilungswürdig, zumal ich auch immer noch nicht vergessen habe, wie diese komische Abstimmung da gelaufen ist, offensiv mit Stimmen der AfD. Also das ist einfach alles... auch so frauenmäßig eine ganz komische Einstellung. Also ich weiß nicht, er wirkt sympathischer, da hast du tatsächlich recht, tut er, aber sympathisch ist er mir deswegen trotzdem nicht.
Nein, das habe ich auch nicht, also ich habe gesagt, er wirkt sympathischer als vor der Wahl.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja, das stimmt. Das
also
kann man
es geht in eine gute Richtung. Es wäre ja schlimmer, wenn er jetzt noch unsympathischer wäre als vor der Wahl.
Das wäre fast nicht möglich. Ja, das stimmt. Da hast du recht.
By the way, ich glaube offiziell, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, der Bundeskanzler ist tatsächlich an protokollarischer Stelle nur Platz 4.
Ja.
Ich glaube, es ist Bundespräsident, Bundestagspräsident.
Genau, der kommt auch noch dazu. Ist in der
Bundesratspräsident und dann Bundeskanzler. Dazwischen kommt zeitweise noch Harald Schmidt.
Ja, genau, zeitweise Harald Schmidt und Günther Wallraff. Aber kommt drauf an, wo er gerade, in welchem Körper er gerade steht. Aber ich habe irgendwann, also es geht ja auch so ein bisschen um diese Wahlmodifikation und so. Dann hast du ja, glaube ich, er wird ja ernannt vom Bundespräsidenten.
Also von der Machtfülle her.
Da hast du halt, der ist der Bundespräsident, ja einfach ein reiner Repräsentant. Und dann hast du, so wie ich das irgendwann mal, klar, offiziell, aber der Bundespräsident ist, glaube ich, so von der Idee des Amtes so der, soll das der oberste Mann im Staat sein? Ich glaube, das kommt ja vielleicht wahrscheinlich sogar noch aus der Weimarer Zeit, dass du dann da irgendwie noch so ein...
Ja, es kommt eben aus der Weimarer Zeit, dass er eben nicht so viel
zu melden hat. Aber dass er noch einen repräsentantischen Punkt hat, weißt du? Dass der immer noch da ist überhaupt.
Also, ja, aber da ist nichts mit wie bei... Ne, nee,
genau, du kannst nicht den Reichskanzler
ständig hin und her, sondern es ist ja doch... Genau. Also ich meine, offiziell unterschreibt er die Gesetze, aber er kann zum Beispiel nicht, siehe Polen, das ist eben dann die Kehrseite, da hast du halt jetzt wieder den Präsidenten von der PiS-Partei und der kann alles blockieren, was die Regierung macht. So.
Ja.
Und
ja.
Das ist ziemlich gefährlich. Und da ist es einfach schön, dass man sagt, Machtfülle von unserem Bundespräsidenten ist halt winken.
Absolut.
An Soldaten vorbeilaufen und an manchen speziellen Tagen winken dann Soldaten vorbeilaufen.
Genau. Aber das ist das Ding. Also er nennt ja trotzdem noch den Bundeskanzler und dann insofern ist das symbolisch gesehen dann irgendwie noch so. Aber ja.
Schön fand ich, dass das war bei uns unweit meines Heimatortes war der Bundespräsident vor ein, zwei Jahren, hat er so eine Tour gemacht wo gesagt, irgendwie Demokratietour, wo er offiziell seinen Amtssitz für einige Tage in so ein paar Städte verlagert hat. Mhm. Also kleinere ländliche. Und das wurde erklärt mit, naja, wir wollen da auch ein bisschen, ne? Also auf Deutsch gesagt, war so ein bisschen die Erklärung, wir wollen die Demokratie stärken und also durch die Blume gesagt, wir gehen mal dorthin, wo es brenzlig
ist.
Ich wollte
gerade auch sagen, der schläft jetzt mal nur im Vier-Sterne-Hotel.
Nee, aber so, also quasi, wir gehen jetzt mal dorthin, wo es,
ja,
ne,
ja,
so.
Schon klar.
Und er hat sich die Stadt voll dafür gefeiert, hier, der Bundespräsident hat hier seinen Amtssitz, wo ich gesagt habe, eigentlich sagt der Bundespräsident ja damit, ihr habt's mal nötig,
dass
ich hier mal vorbeikomme.
Ja, vor allem
ich
auch so.
Ich weiß nicht, ob das so ein großes Kompliment
nein,
ist.
Nein, auch so, die, was für eine Geste, so, ich lasse mich jetzt mal herab für ein paar Tage, so,
ja.
Es ist ja so.
Ich gehe jetzt mal rein und sitze jetzt mal hier 4 Tage. Ist aber schönes, also ist ja ein schönes Zeichen. Warum denn nicht?
Naja, so. Genau.
Aber eine Frage, die ich mir an der Stelle noch stelle, weil jetzt hast du ja so ziemlich das alles zu, das hast du ja quasi mit deiner Story auch gesagt, dass Merz und Scholz irgendwie, das ist alles ein bisschen so ähnlich. Wenn du die Wahl hättest, wärst du lieber Merz oder lieber Scholz?
Ob ich das lieber wäre?
Ja.
Ich wäre...
im Amt. Also
im Amt,
Scholz
okay.
In
ja,
seinem
okay.
Amt, in der Amtszeit okay. Oder Merz in seiner Amtszeit?
Ich glaube, ich wäre lieber Merz, einfach aufgrund der Prämisse. Also ich glaube, die Prämisse für Merz ist deutlich besser, als sie für Scholz ist. So, weil du halt irgendwie das Gefühl hast, so das Land ist eh, also ne, ich rede jetzt von gefühlten Wahrheiten, das Land ist eh frustriert, so die Ampel ist gescheitert, du hast irgendwie so, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen diese Idee von, ja okay, der ist eigentlich irgendwie auch nicht so richtig gewollt, aber das ist ja eigentlich die beste Situation mit so einem Neuanfang, wenn der irgendwie so ein bisschen den starken Mann spielt, was er ja jetzt zum Beispiel im Treffen mit Trump gemacht hat, dann irgendwie so eine Art Neuanfangssituation zu kreieren. Und er, also ich habe auch das Gefühl, er trägt jetzt nicht so unfassbar viele Altlasten mit sich rum. Das war ja so bei Scholz in dieser Verbindung mit FDP und Grüne, ey, das war doch irgendwie von Anfang an, war es zum Scheitern verurteilt.
Ja, und die Krisen, die dazu kamen,
das
war auch mal
genau,
sagen.
Ja, genau, das kommt auch noch. Und da hat er hat ja, also das muss man Scholz ja auch irgendwie lassen, finde ich. Der hat ja so im Ukraine-Konflikt oder und in diesem Krieg, er hat sich irgendwie einfach gut verhalten, so hat er gut gemacht und das ist halt eine Sache.
Er hat erzählt, dass er Führung liefert, wenn Führung bestellt wird und alle wollten Führung und es kam nicht wirklich was.
Nee,
es
nicht
war immer
innenpolitisch,
nur, wir sind die als letztes hinterherlaufen, wenn irgendwas ist und wenn alle anderen sich entschieden haben, irgendwas zu liefern, dann liefern wir auch mal einen Helm. Also das war halt so überhaupt nicht führungsstark.
Na, was ich aber finde, ist, er hat sich da halt klar zu bekannt. Und das ist ja eine Sache, die musst du in der Situation ja auch erstmal machen.
Nee, er hat gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt sie.
Ja,
so. Und
gut.
Dann war es aber immer so, dass Deutschland hinterhergewackelt. Wenn er er hätte ja sagen können, pass auf, das liefern wir nicht, rote Linie, Punkt, bleibt so. Oder er hätte sagen können, pass auf, das liefern wir. Und nicht immer, sagt ihr erstmal, wie machen es denn die anderen? Ich gucke vielleicht später mal vorbei.
Ich habe das tatsächlich so gesehen, dass die rote Linie war, alles, was irgendwie so richtig auch Angriffsmaterial ist, so wo du einfach Langstrecken und so weiter machen kannst und in Russland selber irgendwie auch von der Ukraine aus feuern kannst. Das ist so die rote Linie, damit du irgendwie keinen Krieg vom Zaun brichst, der irgendwie darüber hinausgeht, wo dann auf einmal die NATO beteiligt ist. Aber ich weiß es nicht. Ich finde ehrlicherweise, man muss ihm auch lassen, dass es einfach ein Bekenntnis war. Er hat da eine klare, finde ich auch eine klare Kante gehabt. Und was im Übrigen auch, ich weiß nicht, was das für ein Move war, aber Merz ja sogar ihm da öffentlich auch zugute gehalten hat. Und das, finde ich, war okay. Aber ey, letztendlich, er hatte Krisen zu meistern. Das hat er so halbwegs gemacht. Aber wenn ich entscheiden könnte von der Prämisse her, würde ich auf jeden Fall Merz nehmen. Was würdest du machen?
Wir halten fest, Quichotte wäre lieber Friedrich Merz.
Mhm.
Ja, ich glaube,
ich finde auch die Frisur einfach geil.
Ich glaube, ich auch. Also
ja, das glaub ich
nicht die Frisur. Also ich wäre, glaube ich, auch dann eher lieber Friedrich. Ja. Allein schon, weil von der Körpergröße her da.
Es geht ja gar nicht darum, dass du dann eher bist, sondern dass du in der Situation bist.
Du bist schon eher.
Du bist schon eher. Nee, dann will ich aber gar nichts von beiden.
Dann lieber Philipp Amthor.
Ja.
Ja.
Warum denn nicht?
Ich hätte mal, weil wir es gerade auch drüber hatten, dass das alles ein bisschen schwierig ist in der deutschen Politik aktuell, hätte ich mal einen schönen, konstruktiven Vorschlag, wie man die deutsche Politik ein bisschen besser gestalten
kann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Und zwar, es gibt weltweit schöne Beispiele, wo man sagen kann, es kann auch einfach ein bisschen spannender zugehen in der Politik. Ich bin ohnehin der Meinung, deutsche Politik ist relativ langweilig, weil sie leider zu einem großen Teil aus Politik besteht. könnte man ändern, indem man sich so ein bisschen was von anderen Ländern, in denen das besser funktioniert, abguckt. Einfach mit ein bisschen mehr Gewalt und Action.
Okay.
Ja, im Parlament. Ja. Einfach auch mal ein bisschen Beef reinbringen, dass das alles ein bisschen spannender. US-Politik ist gerade spannend, weil es Beef gibt. Ja, so, weil Trump versus Musk, so, die bieten den Leuten was. Ja, das ist so ein Ding. Österreich ist selbst aus Deutschland manchmal interessant, immer wenn ein großer Skandal hochkommt. Und da müssten wir in Deutschland einfach auch mal sehen, dass wir die Leute da ein bisschen bei Laune halten. Mir fällt jetzt nur eine Story ein, wo in Deutschland mal im Parlament, also Bundesrepublik nach 45,
die
natürlich
Fischer-Geschichte
in der Weimarer Republik und so und natürlich dann später sowieso war das ja an der Tagesordnung fast schon, dass es da gruselige Auseinandersetzungen gab und über die Nazi-Zeit brauchen wir gar nicht reden, da ist klar, ne, also sowieso sehr, sehr gewalttätig. Aber in der Bundesrepublik fällt mir nur der Fall ein von Wehner, von der SPD, der mal mit anderen Abgeordneten so einen Alt-Nazi da rausgedroschen hat, aus dem Bundestag, weil der Typ halt gegen Widerstandskämpfer und gegen Juden gehetzt hat und war Mitglied der deutschen Partei, die damals mit Adenauer und der CDU koaliert hat, und für seine Äußerung wurde der auch angeklagt, wurde aber freigesprochen, weil die Richter praktischerweise auch noch Buddies aus seiner ehemaligen Partei waren und dann in der Berufung erst verurteilt für diese sehr harten Äußerungen in diese Richtung. Und dann wurde der irgendwie von der Bundestagssitzung ausgeschlossen und ist aber trotzdem erschienen. Mhm. Und dann haben die gesagt, Jungs, und haben da durch irgendeine Scheibe durchgeprügelt. Oder man weiß es bis heute nicht, ob sie den rausgeworfen oder geschubst oder getragen oder wirklich gedroschen haben. Aber da hat der Wehner mit seinen Kumpels da kurz einen Prozess gemacht. Und das ist, in anderen Ländern ist das Usus, sowas so ein bisschen gewalttätiger. Man kennt so Videos aus der Ukraine, gab es glaube ich auch mal einige Videos, wo die sich da, oder Tschechien und so.
Auch Oberhaus, Unterhaus geht es auch manchmal ab. Ne?
So, ja, da gibt es ja die Regel, dass es die Schwertlänge Abstand gibt, damit die da über den Tisch sich nicht feiden. Aber das also das absolut Heftigste, was ich in die Richtung gefunden habe, so auch von der Masse an Ausschreitung, ist Südkorea. Das hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm, aber da muss es richtig abgehen. In Südkorea gab es nämlich, also da gab es wahrscheinlich noch nichts, was es dort noch nicht gab im Parlament. Es gab mal einen Politiker, der hat protestiert gegen, da haben sie irgendwie Zuckerersatz eingeschmuggelt, die Regierung, irgendwie Saccharose, was irgendwie deutlich süßer noch ist als Zucker und das war irgendwie aber untersagt. Und die haben das keine Ahnung, was sie da geplant haben. Auf jeden Fall hat der Politiker dagegen protestiert, indem man die Regierung in der Sitzung mit Kot beworfen hat. Das ist schon ein Hardcore-Ding. Und dann dachte ich, das wäre so das Heftigste und habe mal weitergeguckt und es ist wirklich, also es gibt regelmäßig Schlägereien in Südkorea im Parlament und man versucht auch immer wieder auch auf teilweise sehr kreative Art das zu verhindern. Da haben die einmal in der Sitzung teure Vasen im Parlament überall hingestellt und haben gesagt, hier, das wird bezahlt, wenn das kaputt macht, damit die sich zusammenreißt.
Ach du Scheiße.
Dann haben die einmal quasi wie so eine Absperrung errichtet bei einer Diskussion, wo man dachte, da könnte es hitzig werden. Und irgendwann hat so ein Abgeordneter einfach angefangen, diese Barriere mit einem Vorschlaghammer einzureißen.
Ja, okay.
Und dann sind die anderen entgegengetreten mit Feuerlöschern und haben die quasi weggesprüht. So, dann gab es mal einen Abgeordneten, das ist mein persönlich absolutes Highlight, der hat eine Abstimmung verhindern wollte, dass die nicht stattfindet, wo man in den USA dann sagt,
Filibuster,
genau, unbegrenzte Redezeit, gab es ja erst vor kurzem wieder, ich total krass finde, weil ich habe das immer nur gelesen, dass es das halt schon öfter mal gab, aber jetzt noch nicht so, wo man dann quasi mit Live-Ticker, er redet immer noch, so, richtig geil, wo die dann auch echt davor in die Sauna gehen und irgendwelche taktischen Sachen machen, damit sie nicht so oft aufs Klo müssen. So, richtig herrlich. Und in Südkorea hat sich der Typ gedacht, ich unterbinde die Abstimmung, indem ich im Parlament einen Tränengasangriff durchführe. Und hat da einfach so Dinger hochgehen lassen. Und nicht mal das hat es aber verhindert, dass die haben das durchgezogen. Also einer saß da und musste kurz ein bisschen behandelt werden und so. Und dann haben sie irgendwie geguckt. Aber die haben das durchgezogen, die Abstimmung. Also konnte es nicht damit verhindern. Wenn ich dann überlege, wegen was in Deutschland dann manchmal Sitzungen abgebrochen werden, muss ich sagen, können wir uns eine Scheibe abschneiden. Der Erfolg liegt auf der Hand. Südkorea hat ein deutlich besseres Gesundheitssystem als Deutschland. Eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Woraus wir lernen,
immer mit Kot
manchmal
schmeißen.
Ein bisschen mit Kot werfen und sich auch mal ein bisschen klopfen im Bundestag.
Ein bisschen
das
klopfen.
Ersetzt so manchen Arbeitskreis und so manche Krankenhausreform.
Oh Mann, ey. Ja, das ist auf jeden Fall richtig krass, ey.
Ja, immer was Konstruktives auch.
Ja, vor allem, man ist ja, also die Vorurteile arbeiten ja in einem unentwegt. Man glaubt ja eigentlich immer so, okay, fernöstliche Kulturen und so, die sind alle so nett miteinander, ne? Ja, am Arsch, ey. Da wird richtig gefightet, ey.
Absolut, absolut.
Finde ich aber stark, ey. Ja, ist auf jeden Fall heftig. Ich hab, mir ist eben noch was eingefallen, und zwar, wir redeten ja über Kanzler und so, und zwar, was ich mich immer gefragt habe.
Wenn du ein Vogel wärst,
was ich mich immer gefragt habe, ist, es gibt ja so Spitzensportler, wenn die so aufhören mit ihrem Spitzensport, dann müssen die ja so richtig runtertrainieren, ne? Die haben ja dann so.
Ja, musste ich auch damals.
Ja, ja, stimmt, genau. Du warst ja richtig guter, du hast Curling war das, ne? Nee, jedenfalls, die Leute müssen.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Nee. Die Leute müssen ja dann irgendwie so richtig, weil das Herz ist irgendwie viel größer und so. Das ist ja richtig gefährlich, wenn du dann einfach aufhörst, Sport zu machen. Das kannst du einfach nicht machen, so. Jedenfalls habe ich mich gefragt, wie das eigentlich bei Politikern und Politikerinnen ist, weil ich meine, so eine Angela Merkel, ey, die hat halt wirklich, ja, lange und dann halt 16 Jahre richtig massiv so im Rampenlicht gestanden und halt dauernd in Talkshows, dauernd in für eine Kamera vor der Fresse und halt dauernd in irgendwelchen Sitzungen und immer all eyes on you mäßig. Ey, ist das dann, ist das auch so, dass die dann so ein bisschen so runtertrainieren und dann so ein kleines Fake-Fernsehstudio irgendwo haben, wo die dann schon mal reingehen und sagen, einfach so, um so ein bisschen nicht so ein richtig radikalen Schritt. Ich frage mich das echt, wie die das machen, weil das muss ja eine unfassbare Leere sein, in die die dann fallen nach so einem Job.
Ich habe das mal, ist lustig, dass du sagst, weil ich habe da mal ein Video drüber gemacht oder ein Reel dazu gemacht.
Okay.
Nach den Landtagswahlen, da haben wir gemacht die Politiker-Auffangstation. Da war quasi eine Pflegerin, die sich dann darum kümmert, dass der Politiker, der jetzt nicht mehr klarkommt, dass er jetzt den Bedeutungsverlust hat und so, das auszugleichen. Und dann kam die quasi dann so hin, wie war denn das genau? Er saß dann da und hat gesagt, ja, ich würde gern Mau Mau spielen oder hier Karten spielen. Ne? Und dann kam halt die Pflegerin so um die Ecke, was, schon wieder Karten spielen? Widerstand, Volksverräter. So, hat die dann quasi dann so angeschrien, damit er sich dann nicht so schnell von abgewöhnen muss. Ja,
ja, okay, aber das ist tatsächlich.
Ich finde die
Frage wirklich gar nicht so.
Ist eine Überlegung.
Gar nicht,
weil es ist ja oft auch so, dass es kommt vor, manche Politiker nach dem Ausscheiden aus dem Parlament können auch gar nicht so einfach weitervermittelt werden an Lobbyfirmen. Ne?
Ja.
Und da musst du gucken, was machst du mit denen? Wie kannst du die dann auch wieder eingliedern? Also ist ein relevanter Punkt.
Aber ich, also gut, bei Merkel, man hat ja dann oft so Leute, die natürlich relativ schnell ihre Biografien schreiben, einfach damit dann irgendwie gerade noch so die Connection da ist, die Leute noch im Gespräch sind und so, aber klar, das macht natürlich irgendwie auch Arbeit, aber am Ende des Tages.
Ich glaube auch, dass es süchtig macht. Ich glaube, wenn du in
auch,
der Politik
nämlich,
so eine richtig hohe Position inne hast, dann brauchst du ja ein extrem dickes Fell. Jetzt nicht nur wegen dem, was an Hass mittlerweile noch mehr als früher auf dich einprasselt, aber wenn du an so eine Position, Minister, Kanzler oder sonst was, da hast du schon so viele, es ist ja auch was in Parteien abgeht, wie sich Parteien intern, da gibt es Parteien, die haben das drauf, dass das immer schön in aller Öffentlichkeit ausgetragen wird.
Genau.
Es gibt auch Parteien, bei denen ist das noch schlimmer, nur die kriegen es hin, nach außen so einen geschlossenen Eindruck zu vermitteln. Aber das sind Auseinandersetzungen, das ist ein Weg, den du da gehst,
bis natürlich.
Du da oben bist,
Ellbogen
wo du durch so
Ende
viel
und
Zeug
so.
Und dich wahrscheinlich so oft fragst, wofür mache ich das?
Absolut,
und dann bist du, glaube ich, so abgehärtet und hast so ein hartes Fell und hast ja natürlich auch, das ist, glaube ich, auch ein Antrieb, wenn man jetzt in die Politik geht, dann macht einem sowas ja Spaß, diese Gestaltungsprozesse. Es ist ja manchmal auch einfach wie ein Schachspiel, so. Es ist ja manchmal, wenn du in so einem, ich kenne das jetzt aus so kleinen kommunalpolitischen Ebenen, ne? Wenn du im Stadtrat oder damals auch, als ich Schülersprecher war, haben wir das auch so gemacht. Da hast du halt ja auch, also es ist wie ein Spiel. Es ist wie ein Spiel,
ja,
wo es halt teilweise
ja.
um extrem viele Sachen geht. Aber im Endeffekt ist es ein Spiel. So.
Mhm.
Und es geht um Prozentpunkte und es geht um das und um das. Und wo stehst du gut da? Wie kommst du gut rüber? Wo kannst du ein gutes Bonmot noch in die Zeitung irgendwie reinhauen und sonst was? Und das macht, glaube ich, dann auch irgendwo, ja nicht süchtig, aber für Leute, die da halt so voll strategisch drin sind in dem Spiel, ist es, glaube ich, ganz schwer, damit aufzuhören. Und wenn die dann aus dem Parlament raus sind, dann machen die an irgendeiner anderen Stelle weiter, aber ich glaube, du bleibst dann zwangsläufig irgendwie in dem Dunstkreis, weil das kann man, glaube ich, nicht so ganz lassen.
Ja, ja, das ist halt auch das, was ich glaube. Ich fand es irgendwie witzig, so die Idee, dass man dann so, dass es vielleicht so wie so ein wie so eine Area 51 gibt, ja, wo die dann so hingekarrt werden.
Ja, natürlich.
Und dann müssen die erstmal so ausschlafen lernen und dann kriegen die irgendwie so...
Wie gesagt, die Politiker-Auffangstation.
Die Auffangstation ist eigentlich ganz witzig mit so einem Fake-Fernsehstudio.
Ja, ich habe sehr ausnahmsweise mal ein Reel angucken von mir.
Ja.
Dann
jetzt bin ich überführt worden.
Hätten wir uns hier diese Doppelung gespart.
Ja, das ist gut.
Aber
eine andere Sache.
Ja.
Ich habe noch eine schöne politische Frage, wie ich finde. Und zwar, die ist auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich finde es ganz spannend. Und zwar, stell dir vor, du darfst bestimmen, welche Gesetze in Deutschland herrschen. Also du bist die Legislative. Du darfst es einfach wirklich komplett selber aufbauen, dieses Land, politisch gesehen. Dafür musst du aber in einem Radius von 5 Kilometern leben und darfst den Radius nie verlassen. Würdest du es machen oder nicht?
Ja, würde ich Berlin nehmen.
Ja.
Weil da hast du im Radius von 5 Kilometern
absolut
wahrscheinlich alles, wenn du so Berlin-Mitte, also Kanzleramt,
ja. Ja.
So. Da ist, glaube ich, gut, da hast du jetzt nichts Ländliches dort in der Gegend. Aber ich kann ja die Gesetze so machen, dass einfach die, mit denen ich mich treffen will, dann einfach verpflichtet werden.
Das wäre möglich, ja.
Mal vorbeizukommen.
Absolut. Also würdest du machen?
Das würde ich, ja, wenn du dann wirklich, reden wir jetzt von Deutschland oder reden
wir
von...
Ja, wir reden von Deutschland, ja.
Praktisch wäre auch Liechtenstein, weil dann kannst du dein ganzes Land erreichen.
Dann hast du das Ganze, ja.
Da ist es aber auch so, dass da einer sitzt, der es machen kann, wie er will. ja, nee, Deutschland würde ich, ja, doch.
Ja, okay.
Da könnte man echt was Gutes mit aufbauen, ne, so... Kommt immer drauf an, was man dann für Gesetze macht. Vielleicht sind es dann auch wieder nur noch 5 Kilometer Radius am Ende. Nee, aber nee, also natürlich, du könntest ja für 84 Millionen Leute ganz viele Umstände verbessern.
Ja.
Und ja, das Opfer würde ich in Kauf nehmen, da als absolutistischer Herrscher dann nur 5 Kilometer Radius mich. Vielleicht aber auch in den, also entweder Berlin oder hier irgendwo schön in den Alpen.
Genau.
Das wäre auch geil.
Daran habe ich nämlich auch gedacht, dass es nämlich gar nicht so eine Metropole sein muss. Aber ich finde das löblich von dir. Das war ja schon so ein kleiner Test auch, wie altruistisch du bist. Aber du hast es natürlich durchschaut und hast genau.
Altruistisch für die absolute Macht auch, ja.
Naja, das ist ja nicht die absolute Macht. Du bist ja nicht die Exekutive. So. Du hast ja wirklich nur, du bist im Endeffekt, du bist eigentlich, bist du so ein bisschen der, du im Bundestag kannst du sagen, nee, Freunde, ja, oder Bundesrat ist es ja dann.
Du hast gerade gesagt, dass ich alle Gesetze mache.
Du kannst alle Gesetze machen, ja, genau.
Aber dann kann ich aber auch das Gesetz machen, dass ich komplett über die Exekutive bestimme.
Naja, gut, ja, das ist jetzt natürlich wieder dieser, was, du kannst dir eine Sache wünschen, na, dann wünsche ich mir, dass ich mir 100 Sachen wünschen kann. Ja, nee, das ist schon so ein bisschen die altruistische Frage. Also du machst es wirklich, du machst die Gesetze, ja, richtig, aber du kannst das natürlich nicht so machen, dass du selber dich da als absolutistischer Herrscher, das willst du ja auch eigentlich gar nicht. Was du machen willst,
stimmt,
ist,
das will ich auch eigentlich gar nicht.
ja, komm, vergiss es. Aber ich finde, das war eine...
Ich glaube, jeder, wenn, also das ist doch wirklich, jeder würde die Monarchie befürworten, wenn er selber der King wäre.
Also ganz ehrlich, wenn ich aber die Wahl hätte, und das ist, also ich habe mich mit der Frage sehr beschäftigt, und wenn ich die Wahl hätte, zu sagen, natürlich, ich würde auch unfassbar viel verändern und würde sehr viele Sachen gerechter machen wollen und so, aber der Verlust deiner Freiheit, über diese 5 Kilometer rauszugehen, den finde ich schon auch sehr schwerwiegend. Und das ist halt so eine Sache. Deswegen,
das stimmt.
Weißt
du,
also das war, ich habe dann so hin und her überlegt und dachte so, ja, wahrscheinlich wäre es am Ende des Tages auch so, okay, du kannst hier so ein Opfer bringen. Und ich meine, es ist ja in der Frage nicht geklärt, wie gut deine persönlichen Lebensumstände sind. Also wenn du jetzt, ne, also kann ja sein, dass du in so einem fucking Schloss wohnst und sausens brauchst, dann ist es natürlich auch ein geiler Lifestyle.
Aber klar, du willst ja was sehen. Du musst ja mal einen Staatsbesuch machen.
Das müsstest du dann, aber du bist ja auch nicht Staatsoberhaupt. Du bist ja wirklich nur der so im Hintergrund macht der alles.
Dann würde ich Kompromiss sagen. Ich würde sagen, 5 Jahre unter diesen Voraussetzungen, dann schön das Land in Ordnung gebracht, alles gut und gerecht und schön. Und dann darf man auch wieder, dann gibt man diese Verantwortung ab und darf wieder raus aus dem Radius.
Ja, das ist nicht meine Frage gewesen. Okay, aber gut. Aber das ist schwer, ne? Ich finde es nämlich gar nicht so einfach.
Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt als allererstes an das Land gedacht.
Ja,
und
toll.
An die Gesetze, die mir die Kassen füllen.
Ich bin Jonas Greiner, Weltfrieden, wählt mich. Ja, genau. Ja, aber finde ich ja gut. Es ist wirklich sehr löblich. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass das so löblich ist, dass ich mit diesem positiven Gefühl die Folge dicht machen würde.
Oh, ich würde dir aber auch gerne noch
so. Ja, gut, dann stell mir noch eine Frage.
So eine tricky Arschlochfrage.
Dann stell mir noch mal so eine tricky Arschlochfrage.
Die man nicht richtig beantworten kann.
Ja, dann bitte. Ich bin gespannt.
Pass auf, das ist richtig ausgetüftelt. Würdest du lieber für das BSW in den Bundestag einziehen oder für die AfD rausfliegen?
Boah.
Also du wirst so oder so von Russland bezahlt, das ist dann, ne? Also
ja, auf jeden Fall fürs BSW einziehen. Ja.
Fürs BSW
ja,
einziehen.
Natürlich, klar, ja.
Aber für die, wenn du für die AfD rausfliegst, kannst du danach sagen, kannst du auch sagen, oh, nee, ich finde das jetzt plötzlich alles doof. Es gibt ja so AfD-Leute, die immer noch dann quasi so, das trage ich jetzt nicht mehr mit.
Ey, aber
569 menschenfeindliche Ausfälle waren okay, aber der 570. ist dann doch einer zu viel.
Und dann ist das so ein, nee, weißt du, das Schlimme ist, ich glaube ja sogar, dass so rechtsradikale, so Hooligan-Aussteiger, ne, die auch in so Aussteigerprogrammen sind, so, weil es ja eine super gefährliche Geschichte auch ist. Aber so Leute, ich glaube, denen nehme ich das eher ab, dass die, sich nicht genug Gedanken gemacht haben, geleitet waren von irgendwelchen Klopperei und was weiß ich was und keine Kumpels hatten früher und jetzt auf einmal Bruderschaft gedöns. Also denen nehme ich die Nummer eher ab als so einem Gewachsenen, wie du eben schon sagst, du kommst ja nicht umsonst, das ist ja ein Weg, bis du irgendwie im Bundestag auch sitzt mit der AfD. Also du bist ja dann, bis du Abgeordneter wirst, hast du ja eine politische Karriere in der Partei hinter dir. Und das ist, also den Leuten, muss ich ehrlich sagen, da fällt es mir schwer, dann zu sagen so, ach nee, wir haben eigentlich ist das alles gar nicht unser
Ding,
weißt du? Nee,
absolut. Aber das ist natürlich auch bei so Aussteigern immer die Frage, also man muss ja irgendwie sehen, dass man die unterstützt beim Ausstieg.
Ja, die Frage ist ja auch noch, warum fliegen die raus? Also fliegt er jetzt raus, fliegt er aus der Fraktion raus?
Nee, der fliegt aus dem Bundestag, weil nicht mehr gewählt.
Ja gut, aber das ist ja kacke, da bist du ja immer noch ein AfDler danach.
Ja, aber dann könntest du doch derjenige sein, der groß auspackt und dann quasi Kronzeuge und so.
Nee. Ich glaube da, nee, also dir haftet dein, gedankengut-technisch nein.
Ja, klar, das ist ja.
Ja, aber das ist ja, das haftet dir ja dein Leben lang auch an. Also du bist ja dann, dein Leben lang bist du der Typ, der auch rausgeflogen ist, auf einmal keinen Erfolg mehr hatte auch noch und dann halt sagt, oh, ach nee, übrigens, also ja, nee.
Du könntest aber auch den Kronzeugenstatus dann haben, der dann quasi, der hat sich dann doch noch besinnt und hat dann doch noch...
Ich würde mit dem BSW einziehen und dann halt gucken.
Weil du hast ja dann auch die ganzen Insider-Infos, die du weitergeben könntest.
Ja,
das
ist
ja wieder der Punkt.
Nee, aber nee. Was würdest du machen?
Nö.
ja.
Na, mit der AfD will man am besten gar nichts zu tun haben, aber das BSW ist natürlich auch.
Ja, aber du kannst, also natürlich, deswegen, das ist eine echt gute Frage.
Es ist ja auch... Kommt ja auch immer drauf an, wo man drüber spricht. Also in Thüringen macht mir das BSW zum Beispiel einen deutlich gemäßigteren Eindruck als jetzt auf Bundesebene.
Ja,
so.
Das stimmt. Ja.
Oder was heißt gemäßigt? Also einen ganz anderen einfach so. Die haben ja auch ständig Beef mit dem Bundes-BSW, was irgendwie immer schwierig ist bei einer Partei, die nach einer Person benannt ist, wenn du dann mit der einen Person Beef hast. Aber in Thüringen machen die mir dann schon einen vernünftigeren Eindruck als auf Bundesebene. Auf Bundesebene, du hast halt natürlich dann diese Russland-Connection und so, das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Alles dubios.
Aber diese mutmaßliche Russland-Connection, ich weiß ja jetzt nicht, wie viel davon sind ja auch nur, also es ist ja jetzt nicht nachgewiesen, dass Sarah Wagenknecht da irgendwie Kohle kriegt oder sonst was.
Das glaube ich auch gar nicht,
ehrlich gesagt. Aber sie hat halt so ein paar Ansichten, wo man sich so denkt, oh je.
Ja, und das ist halt irgendwie auch alles so ein bisschen unter diesem pazifistischen Deckmantel und so. Naja, ich würde versuchen, wenn es dann, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich klar sagen BSW und dann würde ich sagen, dann würde ich versuchen, da irgendwie ein positiver Pol in dem Ganzen zu sein und dann halt das Ganze zu gestalten irgendwie so, aber das wäre irgendwie so meine Wahl definitiv, also klar, ja, 100%.
Ja, das ist halt, ich würde es auch auf keinen Vergleich, also du kannst es auch nicht gleichsetzen, ne, weil das hat dann
Nein,
völlig andere,
ist es auch,
völlig
ist,
andere ne,
aber es
Qualität
ist ja beides,
oder Gefahr.
Es ist beides hochgradig unangenehm.
Parteien,
also das ist, deswegen, also das ist schon
Parteien
eine gute
Frage. Ja, es ist halt, ja, wie gesagt, beim BSW, man weiß halt nicht, ob da im Hintergrund auch noch irgendwas ist mit dieser Russland-Geschichte, aber...
Ja, aber ich glaube, das wäre, für mich ist die Entscheidung, pass auf, aber dann machen wir es jetzt so, dann muss ich dir jetzt auch noch eine Frage stellen, aber das ist wirklich, das ist eine schöne, leichte Jux-Frage, mit der wir rausgehen. Pass auf, du kriegst 20.000 Euro. Dafür musst du aber in einem Fernsehauftritt, also ne, deinem Comedy-Auftritt, musst du unvermittelt auch mitten in einem Set, in das wirklich mit Politik überhaupt nichts zu tun hat, das ist einfach so ein geiles, generisches, schönes Comedy-Set, musst du einfach unvermittelt die Internationale singen.
Ja, abgesehen davon, dass ich den Text nicht kann.
Ja gut, da müssen wir ja nicht drüber reden.
Müsste ich dann lernen quasi?
Ja.
Ja, wäre was für ein Fernsehgarten.
Ja gut, in dem Fernsehgarten.
20.000 Euro.
Nicht auch. Ich dachte jetzt eher an so ein schönes, angenommen.
Ja, Oma, die sind ja schon vorbereitet auf Comedians, die da
ja, eben.
Das Ding ins Lächerliche ziehen.
Hat der Luke schon mal. Aber angenommen, du wärst...
Das Feld schon geebnet.
Nee, angenommen, du wärst jetzt irgendwie, was du ja bist, weil wir alle sind Teil der besten Comedians Deutschlands. Das kann jeder werden, egal.
Es ist doch eine Frage der Überleitung.
Hauptsache genug Follower. Aber das wäre jetzt so die Aufzeichnung. Weißt du, also gucken echt gute, es ist eine gute Einschaltquote, sagen wir mal so 2 Millionen, gucken die Nummer und dann machst du da schön dein Set und mittendrin Völker.
Naja, das ist ja nicht so schwer, es ist ja nur eine Frage, wie du es einleitest. Das heißt, jetzt kommt meine Parodie-Impression
hast es nicht verstanden. Mitten in deinem Set. Da sagst du, ja, und dann bin ich letztens in den Supermarkt gegangen, Völker hört die Signale. So muss es sein. Also es muss schon verstören, also der Moment muss schon so, oh, aber was mit dem? Was mit ihm los? So muss es sein, weißt du?
Also du darfst es nicht überleiten.
Nein, auf keinen Fall. Nee, mittendrin unvermittelt.
Erklären.
Also du giltst danach erstmal als der Typ, bei dem man sagt, schwierig. Aber warum, also war witzig. War
der Comedy-Kommunist.
Ja, zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist der Deal und ich meine 20.000
Euro. Ist doch irgendwie geil, wenn du dich, das ist ja auch so schön widersprüchlich, weil du dich ja quasi mit einem kapitalistischen Gedanken für 20.000 Euro quasi da zur Geldhure machst in dem Moment.
Es ist irgendwie sehr
und
schön.
Dafür aber ein kommunistisches Lied, also du hast den Kommunistenstempel drauf, obwohl du was tief Kapitalistisches tust.
Absolut. Mhm. Also ich finde, das ist eine schöne Frage und du bist ja offensichtlich auch dann doch nicht ganz sicher, ob du es machen würdest, weil eins ist ja klar, mal abgesehen davon...
Ist ja auch ein Image-Schaden.
Das ist der Punkt. Mal abgesehen davon, wie die Leute das jetzt inhaltlich interpretieren, du wirst halt als der Typ gelten, der mitten in der Aufzeichnung auf einmal so ein... Also auf einmal
20.000 Euro ist dann dafür...
Das ist halt nicht
das
so...
Das ist das Ding, weil das ist, genau, das ist nämlich, also bei uns in der Region, da kannst du gerade mal 16 Jahre die Miete davon zahlen, das ist... Ist halt nicht so viel Geld.
In der Villa, muss man dazu sagen. Ja, das ist halt das Ding.
Im Staatsrat.
Schwierig. Also, wie entscheidest du dich?
Gar nicht.
Doch, musst du aber.
Nein.
Doch, natürlich. Das sind die Fragen, das muss eine Antwort geben.
Nee, dann mache ich es nicht.
Okay, alles klar. Gut. Ja, ist okay. Super. Ja, Leute.
Musst du den Koffer wieder einpacken.
Finde ich okay. Meinen Koffer. Ich würde dir auch schenken. So Leute, das war's. Wir hoffen, dass euch die neue Art des Formats gefallen hat. Ihr müsst nicht abstimmen auf unseren Social-Media-Kanälen, könnt uns aber natürlich, wenn ihr Lust habt, gerne folgen. Wir haben natürlich auch die Weltmeisterschaft des Schwachsinns Instagram-Kanal. Guckt da gerne mal vorbei. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, mein Lieber. Die wird zum Thema, müssen wir mal gucken. Wir nehmen jetzt noch weitere Folgen auf, aber wir entscheiden dann spontan, welche Folge die nächste Folge wird. Haut rein, danke.
Ciao.
Das ist die Welt, Meisterschaft des